Liebevoller Vater, in dem Namen deines Sohnes, wir wissen, dass es um ihn geht, um unsere Zukunft, um alles, was wir sind, um alles, was wir haben, um deine großen Geschenke. Bitte lass uns jetzt auch nochmal still sein, ruhig werden, hören können, reden, erklären können. Wir bitten es in Jesu Namen. Amen. Es sind mir auch einige Fragen noch gestellt worden, jetzt so zwischen dem Essen und Trinken. Das war ja auch sehr, sehr gut. Da sieht man, dass die Leute doch auch Interesse haben. Zum Beispiel die Frage, warum kriegen denn die Verstorbenen in Christus überhaupt noch einen neuen Leib, wenn sie schon bei Christus sind? Dem Geiste nach. Dem Geiste nach, das heißt, sie befinden sich im Moment nur in einem Zwischenzustand. Sie sind noch nicht vollendet. Die Gemeinde wird als Ganzes vollendet. Ja, es gibt ja keine kleckerweise Auferstehung, sondern es gibt eine Auferstehung aller an Jesus Christus Gläubigen, Wiedergeborenen in ein und demselben Moment. Und alle, die vorher sterben, sind dem Geiste nach bei Christus, weil sie ja dem Geiste nach nicht mehr sterben können. Ja? Sie sind lebendig in Christus, sie gehören zu seinem Reich und sie leben derzeit in einem Zwischenzustand. Es gibt da diese wunderbare Geschichte, diese biblische Darlegung in der Offenbarung Kapitel 6. Da sind Gläubige unter dem Altar, ja? Also sagen wir mal im Totenreich, Offenbarung Kapitel 6, das sind Märtyrer, die sind da gestorben, aber sie reden mit Christus. Ja, und sie sagen, wann rächst du denn endlich unser Blut? Und dann wird ihnen gesagt, die Zeit kommt, aber ihr müsst jetzt noch abwarten, bis auch die anderen noch bei euch sind. Und dann, wenn der Christus in Herrlichkeit wiederkommt, dann werdet ihr auferstehen und einen neuen Leib bekommen. Aber in der Zwischenzeit, in diesem Zwischenzustand, damit sie nicht nackt erfunden werden, bekommen sie ein weißes Gewand. Ja? Also sie leben dem Geist nach, sie existieren als Persönlichkeiten, aber sie haben noch keinen Leib, keinen Auferstehungsleib. Das passiert erst, wenn Jesus Christus wiederkommt. Und in diesem Zwischenzustand leben die Verstorbenen in Christus. Dann war noch die Frage mit Glaube und Werke. Da werde ich nochmal drauf zurückkommen im Laufe jetzt auch dieses Vortrags. Dann wird das auch nochmal zum Tragen kommen. Jetzt machen wir aber weiter mit dem Verlauf, die Sicherheit der Entrückung. Und ich möchte lesen Epheser Kapitel 1, Vers 19 bis 21. Da heißt es, und welches die überragende Größe seiner Kraft an uns ist, den Glaubenden nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke, in der er gewirkt hat, in dem Christus, also der Vater in dem Christus, in dem er ihn aus den Toten auferweckte und ersetzte ihn zu seiner Rechten in den himmlischen Erden. Also Gott der Vater hat unseren Herrn Jesus Christus aus dem Tod auferweckt und er ist gen Himmel gefahren und er hat sich zur Rechten Gottes des Vaters gesetzt. Das wissen wir alle, das ist eine wunderbare Thematik in der Bibel, aber bei dieser Ausführung hört Paulus nicht auf. Er schreibt nachher weiter in Kapitel 2, Vers 6. Vorher noch, durch Gnade seid ihr errettet. Ja, nicht aus euch selbst, durch Gnade seid ihr errettet. Und er hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in den himmlischen Örtern in Christus Jesus. Also mit anderen Worten, das ist die wunderbare Wahrheit der Bibel, so wie Gott den Sohn auferweckt hat und der heute zu Rechten des Vaters sitzt, so sitzen dem Geiste nach bereits alle, die an Jesus Christus glauben, mit Christus zur Rechten Gottes des Vaters, auch wenn wir noch auf der Erde sind. Ich würde es mal so sagen, die Plätze im Himmel sind bereits reserviert durch Christus auf dem Thron des Vaters. Und in dem Moment, wenn dann die Gemeinde Jesu von dieser Erde weggeholt wird in den Himmel, nimmt sie mit Christus zur Rechten Gottes Platz. Das ist der höchste Ort, den es gibt. Also unsere Plätze sind schon reserviert. Das ist so toll. In der Schweiz habe ich vor einiger Zeit mal den Slogan gelesen, diese Werbung gelesen, den Sitzplatz auf sicher haben. Sie können Ihren Sitzplatz vor Antritt reservieren. Das ist ja toll, das kann man in Österreich auch, Deutschland auch, ja, Schweiz auch. Manchmal muss ich nach Bern fahren, in die Hauptstadt, da haben wir eine kleine Zweiggemeinde und da haben wir dann Gottesdienst und dann fahre ich mit der Bahn. Das ist einfacher, bequemer von Zürich nach Bern mit der Bahn zu fahren, als über die Autobahn mit dem Auto. Und dann sehe ich das immer wieder, da sind schon Plätze reserviert, obwohl die Leute noch gar nicht da sind. Aber wenn die dann einsteigen, wenn die dann zusteigen, ja, dann haben die einen reservierten Platz.
Und der kostet nichts.
Ja, dieser hier kostet nichts. Er hat Jesus, hat er schon alles gekostet. Ja, er ist nicht gratis in dem Sinne. Jesus hat dafür sein Blut gegeben. Aber für uns ist er in dem Sinne kostenlos. Unser Platz im Himmel ist reserviert. Das heißt, das ist die Garantie, wenn einer an Jesus Christus glaubt und von Neuem geboren ist, obwohl er noch auf der Erde lebt, einige Jahrzehnte, so weiß er, mein Platz ist schon da, der ist schon frei. Aber das ist eine wichtige Botschaft für alle, die noch nicht diesen wiedergeborenen Glauben haben. Noch sind Plätze frei. Aber irgendwann ist die Vollzahl der Gemeinde eingegangen und dann ist vorbei. Dann ist vorbei. Dann ist die Gemeinde abgeschlossen, wird weggenommen, ja, und dann ist es sozusagen zu spät. Es gibt dafür ein sehr schönes biblisches Beispiel. Sie wissen ja, im Alten Testament, da gab es den sogenannten großen Versöhnungstag. Das war der Yom Kippur. Da durfte einmal im Jahr der hohe Priester in das Allerheiligste. Nur einmal im Jahr. Und das ausdrücklich nicht ohne Blut. Also wäre der ohne Blut auch nur ein bisschen über die Schwelle getreten zum Allerheiligsten, wäre sofort tot gewesen. Weil im Allerheiligsten waren die Cherubim, die Bundeslade, welche die Gegenwart Gottes repräsentierte. Und da durfte man nicht einfach so rein. Nur mit Blut. Das bedeutet, das Blut war sozusagen die Eintrittskarte des Hohenpriesters. Ja? Wenn er kein Blut gehabt hätte, hätte er keine Eintrittskarte gehabt, tot, draußen bleiben, weg. Aber wenn er das Blut, wenn er mit dem Blut des Lammes kam, das war seine Eintrittskarte und da hat er freien Zugang gehabt in das Allerheiligste. Und das hat Jesus uns erworben, denn die Bibel sagt ja, dass der Herr Jesus Christus nicht mit fremdem Blut, nicht mit Blut von Lämmern und Böcken in den Himmel gegangen ist, sondern mit seinem eigenen Blut. Ja, wofür denn? Brauchte Jesus eine Eintrittskarte, um in den Himmel zu kommen? Was meinen Sie? Auf keinen Fall. Er ist der Sohn Gottes, der vom Himmel auf die Erde kam, der nie gesündigt hat, ja, und auch nicht in Sünde geboren ist. Er wurde ja durch eine Jungfrau geboren, nicht über den Samen eines Mannes. Das ist ja der Unterschied. Durch den Samen des Mannes wird die Sünde weitergegeben, von Mensch zu Mensch. Darum ist es so wichtig, dass wir an die Jungfrauengeburt Jesu glauben. Wäre Jesus nicht von einer Jungfrau geboren, könnte er nicht unser Erlöser sein. Selbst wenn er nie gesündigt hätte. Weil dann wäre er in Sünde geboren. Und das ist schon vorbei, die Erlösung. Ja, also ganz, ganz wichtiges Argument, weil die liberale Theologie das heute, ja, das ist doch nicht so wichtig und Jungfrauen, das ist doch Quatsch und Hirngespinst und so. Nein, das ist ganz, ganz wichtig. Ja. Und so ist der Herr Jesus dann mit seinem Blut in dem Himmel nicht für sich selbst, sondern für uns. Sein Blut ist meine, darf ich du sagen, ja, ist deine Eintrittskarte. Jesus hat gesagt, ich gehe in den Himmel, euch die Stätte zu bereiten. Ich hole euch zu mir, auf dass ihr seid, wo ich bin. Das haben wir nicht verdient. Erlauben Sie mir diese Frage, ich kenne Sie ja nicht alle. Besitzen Sie schon diesen reservierten Platz? Haben Sie schon diese Garantie, diese Eintrittskarte? Ja? Ich habe das mal erlebt, ich habe die Geschichte schon ein paar Mal erzählt, aber ich habe das mal erzählt zusammen mit meinem Freund Jonathan. Wir hatten in Ungarn Dienste in Budapest und dann aber auch danach noch Dienste in Rumänien. Und das waren noch sehr, wir waren dann noch am Fernsehen und da ging das wirklich alles um Zeit und so weiter und so fort. Wir waren in Ungarn fertig und wir fuhren dann nach Rumänien, war schönes Wetter, Sommerwetter, kam gut über die Autobahn, war alles toll, richtig gut gelaunt. Dann haben wir gesagt, kommen wir schön rechtzeitig an und so, sind früh genug losgefahren und dann kamen wir zur Grenze. Und da sagt mir Jonathan, Norbert, gib mir schon mal deinen Pass, damit, wenn jetzt die Grenze kommt in Rumänien, wir den zeigen können und möglichst schnell durchkommen. Ich sage, jawohl, sofort. Und ich überall. Da ist mir eingefallen, ich habe den Pass in Ungarn liegen lassen, im Zimmer. Oh, dann habe ich mir überlegt, was machen wir jetzt? Ich sage, komm, wir versuchen das einfach. Vielleicht winkt er uns ja durch, er merkt nichts. Ne? Und wenn er uns fragt, ist ja noch die andere Möglichkeit, dann kann ich ja meinen Führerschein, ist auch ein Dokument, wird ja wohl auch irgendwie seine Gültigkeit haben und heute im Computer, die können doch alles nachkontrollieren und so. Ja, aber wir kamen dann an die Grenze. Erstens hat er mich nicht durchgewunken, hat uns angehalten, haben jedes Auto angehalten. Und zweitens habe ich dann gesagt, ja, ich habe den Pass. Aber wissen Sie, ich war schon so oft in Rumänien und außerdem, wir tun so viele gute Sachen hier in Rumänien und wir arbeiten hier zum Teil auch sogar sozial und so. Haben Sie einen Pass dabei oder nicht? Ja, ich sage, ich habe noch einen Führerschein, ist doch auch ein Dokument, reicht das nicht? Und dann sagte sie, Sie können sofort wieder umdrehen. Tschüss. Nützt denn? Dann hatten wir einen Kollegen gefragt, wir haben unser Büro angerufen, wir haben die dann gesagt, könnt ihr uns nicht helfen, da irgendwie den Pass vergessen und so weiter und so fort. Ja, wir kennen da jemanden, das ist ein höherer Beamter da an der Zollbehörde und den fragen wir mal, wir melden uns. Dann haben die sich da gemeldet bei ihm, der hat gesagt, ja, das wird schwierig, aber ich melde mich zurück. Nach 20 Minuten etwa rief der zurück an und sagte, nee Leute, ist nichts möglich. Im Gegenteil. Über Kommunikation, Computer, alle Grenzübergänge in Rumänien wissen, ein Herr Norbert Lee darf nicht durch. Ja, und dann, das Schöne war dann, Mitarbeiter aus Ungarn, die haben dann den Pass abgeholt und uns entgegengebracht. Wir sind denen wieder entgegengefahren, konnten den Pass in Empfang nehmen. Ich kam mit meinem Pass neu zur rumänischen Grenze. Ich zeigte, bitteschön. Ja, das ist das. Ja. Reservierte Plätze. Ohne Jesus, da nichts drin. Ja, das muss schon diese persönliche Beziehung sein zu seinem Blut, der Glaube an sein Wort, an die Erlösung durch sein Blut, dass man Vergebung hat, dass man erneuert ist. Aber dieser Glaube ist ausreichend. Eine andere Bibelstelle deshalb, eine überragende Sicherheit, Philipper Kapitel 1, Vers 6. Das ist ja übrigens sehr, sehr interessant, dass uns der Apostel Paulus, ich weiß nicht, ob Ihnen das aufgefallen ist, außer 1. Thessalonicher Kapitel 4, die Stellen, die wir jetzt behandelt haben und die wir vielleicht auch noch behandeln, die kommen alle aus den sogenannten Gefängnisbriefen. Also der Epheserbrief, Sie kennen den Epheserbrief, also gute Theologen sagen, das ist der höchste, tiefste, glorreichste Brief des ganzen Neuen Testaments. Mit den fantastischsten Offenbarungen der Geheimnisse Gottes über Leib, ja, über Gemeinde und so weiter und so fort. Philipperbrief ebenfalls, Kolosserbrief ebenfalls. Das sind diese Gefängnisbriefe. Es ist interessant, dass der Apostel Paulus im Gefängnis die wunderbarsten Briefe von Gott erhält. Für die Gemeinde Jesu. Der hätte sich doch sagen können, was soll das? Ne? Vorher war ich immer unterwegs, da konnte ich die Menschen erreichen, Tausende haben sich bekehrt, jetzt hocke ich hier angekettet da halb an einen Soldaten oder sowas. Und warum lässt du mich nicht raus? Ich könnte doch viel mehr erreichen. Und Gott sagt, nee, bleib mal schön sitzen. 2 Jahre, ja, bleib mal schön sitzen. Da kriegt er diese Briefe. Leute, wir müssen manchmal durch Phasen unseres Lebens, da denken wir, muss das jetzt sein? Ja. Manchmal muss es sein. Was Gott vorhat, das erkennen wir nicht immer hier auf der Erde. Vielleicht erst im Nachhinein. Und da schreibt eben aus einem Gefängnisbrief auch der Apostel Paulus, das eben mit der Versiegelung, mit der Garantie und so, das kommt aus dem Epheserbrief, jetzt Philipperbrief 1,6, in dem ich eben darin guter Zuversicht bin, andere Übersetzungen sagen, voller Überzeugung bin, dass der ein gutes Werk in euch angefangen hat, es vollenden wird bis auf den Tag Jesu Christi. Was habe ich gesagt? Was ist der Tag Jesu Christi im Neuen Testament? Die Entrückung. Er spricht hier nicht vom Tag des Herrn. Aber er sagt, ich bin überzeugt. Also das ist eine apostolische Überzeugung. Da gibt es keinen Zweifel, kein irgendwie, was weiß ich, auch nur ein Deut von Unsicherheit. Er sagt, ich bin überzeugt, dass der das gute Werk in euch angefangen hat, er wird es auch vollenden bis auf den Tag Jesu Christi. Also bis, dass er kommt und euch in den Himmel holt. Er wird es vollenden. Entschuldigung, ich war ein bisschen laut. Ja? Aber es ist mir so wichtig. Er wird es vollenden. Der das Werk in euch angefangen hat, wird es auch vollenden. Frage, wie hat er denn das Werk in uns angefangen? Ja? Ich lese vorher noch 1. Korinther 1,8, der euch auch befestigen wird bis ans Ende, dass ihr untadelig seid an dem Tag unseres Herrn Jesu Christi. Wieder. Jetzt frage ich Sie, wie hat denn der Herr das Werk in uns angefangen? Es gibt da nur ein Wort für. Gnade. Gnade. Womit bringt er uns ans Ziel? Gnade. Ja? Gucken Sie mal, Epheserbrief, Kapitel 2, Vers 8. Denn aus Gnade seid ihr gerettet, durch den Glauben, und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken. Nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken. Was die Erlösung betrifft. Ja? Was die Erlösung betrifft, da kann ich mich auf den Kopf stellen. Ich würde nie in den Himmel kommen. Nie. Nur durch die Gnade. Nur durch den Glauben an Jesus Christus. Und diese Gnade bringt mich dann auch zum Ziel. Ja, aber was ist denn jetzt mit all dem, wir werden doch aufgerufen in der Bibel zur Heiligung und zu guten Werken und so weiter. Ja, aber immer als Folge des Glaubens. Nie zum Glauben hin, sondern vom Glauben ausgehend. Ja? Die Bibel sagt, ihr seid geheiligt. Nicht ihr werdet geheiligt. Ihr seid geheiligt. Die Bibel sagt, ihr seid vollendet. Nicht ihr werdet vollendet. Ihr seid vollendet. Ja, die Bibel sagt, Christus ist unsere Heiligung. Ihr seid vollkommen in Christus. Nicht ihr werdet, ihr seid vollkommen in Christus. Aber jetzt geht es darum, dass ich das auslebe. Ja? Ich bin geheiligt. Aber jetzt soll in der Praxis, weil ich ja geheiligt bin, soll sich die Heiligung in meinem Leben auswirken. Und von daher ist sie sehr, sehr, sehr wichtig. Ja? Weil ich vollkommen bin, soll ich auch dementsprechend leben und gute Werke vollbringen. Aber das geht nur, liebe Geschwister, wenn wir in diesen Dingen auch wachsen. Sie werden mich vielleicht jetzt nicht verstehen, was ich sage, aber wissen Sie, die Bibel spricht ja im Neuen Testament auch viel über Wachstum. Aber wissen Sie, worin Sie nicht wachsen können? In der Heiligung können Sie gar nicht wachsen. In der Gerechtigkeit können Sie auch nicht wachsen. Es ist vollendet. Sie werden keinen Bibelvers finden im Neuen Testament, wo geschrieben steht, wachset in der Heiligung. Aber es steht, jaget nach der Heiligung. Das bedeutet, weil ihr ja geheiligt seid, kannst du ja gar nicht mehr darin wachsen. Aber du sollst jetzt diese Heiligung ausleben und das mit aller Kraft. Ja? Danach jagen. Aber wenn die Bibel im Neuen Testament spricht über Wachstum, wissen Sie, was sie da sagt? Ich gebe Ihnen einen Spruch mit, ein Bibelvers. Wachset in der Gnade und in der Erkenntnis Christi. Das steht zusammen, das ist eine Kombination. Wachset in der Gnade und in der Erkenntnis. Ja, was bedeutet das? Kann ich in der Gnade wachsen? Ja, da kannst du wachsen. Und zwar, indem du immer mehr Christus erkennst durchs Bibelstudium und immer mehr erkennst, was Christus dir geworden ist. Und je mehr du in dieser Erkenntnis des Christus wächst und die Gnade siehst, immer mehr entdeckst, die Gnade, die Gott dir durch Christus geschenkt hat, das wird Auswirkungen haben auf dein Leben, auf dein heiliges Leben, auf deine Werke, auf deine mitmenschliche Beziehung, auf dein Gebetsleben und dein Umgang mit anderen Menschen in der Gemeinde und so weiter und so fort. Also wir verstehen uns, ja? Gott ist doch ein wunderbarer Gott. Also Gott, der, heißt es, der das Werk in uns angefangen hat, er wird es auch vollenden. Das bedeutet jetzt nicht, ja, da kann ich ja meine Hände in den Schoß legen. Er tut's ja. Nein, das ist ein Ansporn dafür, dass sich unsere Arbeit lohnt. Ich weiß, er wird es vollenden. Ich stehe jetzt hier und rede eine Stunde lang, ich kann gar nichts erreichen. Gar nichts kann ich erreichen. Vielleicht lachen Sie mal, vielleicht sind Sie auch mal zornig, vielleicht denken Sie, der spinnt ja da vorne. Ja? Weiß ich nicht. Aber ich habe die Hoffnung, Gott kann an Ihrem Herzen etwas bewirken. Und wenn er Sie ermutigt. Wenn Sie an Ihren Kindern arbeiten, ja, wenn Sie als Lehrerin irgendwo arbeiten, wenn Sie Sonntagsschule geben, wenn Sie mit Nachbarn irgendwie in Kontakt stehen, dann dürfen Sie wissen, das, was ich hier tue, meine Arbeit ist nicht umsonst. Der das Werk angefangen hat, er wird es auch vollenden. Ich brauche meine Hand nicht zurückziehen. Ich kann weiter ermutigt sein, auch wenn ich noch nicht so viel sehe. Der Herr wird es tun. Eine weitere Sicherheit, auch aus dem Gefängnisbrief Philippa, Kapitel 3, Vers 20. Denn unser Bürgertum ist in den Himmeln. Jetzt kommt es, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Heiland erwarten. Wieder Jesus Christus. Ja? Wovon wir unseren Herrn, wir erwarten, das ist ja unser Erhoffnungsgut, wir erwarten Jesus Christus vom Himmel, dass er uns wohin tut, holt, dahin, wo unsere Heimat ist. Für Gott sind Sie ja gar kein Österreicher mehr. Ja, Sie sind Himmelsbürger. Selbstverständlich sind Sie Österreicher oder Ungar oder so. Aber Sie sind doch Himmelsbürger. Stellen Sie sich das mal vor, unser Bürgerrecht ist im Himmel. Das ist ja schon auf der Erde so. Wenn Sie Bürgerrecht in Österreich haben, hier darf Sie keiner rausschmeißen. Oder? Sie sind österreichischer Bürger, das ist Ihre Heimat, hier sind Sie geboren oder was weiß ich wie. Sie haben das Recht. Ich habe das nachgeschlagen. Es heißt eigentlich, das Bürgertum, dieses Wort im Griechischen heißt Politeuma, das heißt Bürgertum oder Bürgerrecht, Politeuma. Und davon kommt unser deutsches Wort Politik. Also mit anderen Worten, dein Zuhause, deine Politik, dein Staatswesen, dein Gemeinwesen befindet sich im Himmel. Das ist eine Garantie. Du hast jetzt schon den Ausweis. Du hast den Ausweis, den himmlischen Ausweis von Gott, dass da oben deine Heimat ist. Und wir erwarten Jesus Christus, dass er kommt und dass er uns in diese Heimat hineinholt. Und weil das so wahr ist, geht die Bibel sogar noch einen Schritt weiter. Höre und staune. Wenn du durch die Erlösung Jesu Christi Bürgerrecht im Himmel hast, hast du das Bürgerrecht auf dieser Erde verloren. Es geht Hand in Hand. Und du gehörst ganz ihm. Petrus schreibt, 1. Petrus 2,11, Geliebte, ich ermahne euch als Fremdlinge und als solche, die ohne Bürgertum sind. Entweder oder. Entweder du wirst zur Erde oder du wirst zum Himmel werden. Beides geht nicht. Paulus sagt das auch von sich selber. Darum bin ich guten Mutes. Ich möchte viel lieber ausheimisch meines Leibes sein, um einheimisch bei dem Herrn zu sein. Dann bist du zu Hause. Dann bist du zu Hause angekommen, weil das deine wirkliche Heimat ist. Der Paulus schreibt auch, ich habe Lust abzuscheiden und bei Christus zu sein. Ja, weil da gehören wir hin. Wimalgo, der Vater hier von Jonathan, der hatte immer an seinem Haus, die haben ja 12 Kinder gehabt, großes Haus damals dementsprechend auch gehabt, der hat sich eine große Holztafel anfertigen lassen. Er war ja Holländer und da stand drauf Op Doorreis, das heißt auf der Durchreise. Ja? Das Leben hier auf dieser Erde ist nur noch eine Durchreise in den Himmel. Da, wo wir wirklich hingehört. Stell mal, das hat uns alles Jesus Christus erworben. In seinem Tod, in seinem Kommen, in seinem Tod und in seiner Auferstehung. Ich erinnere mich da an eine etwas lustige Geschichte, aber da ist ein Wanderer, der ist unterwegs, er ist müde vom Wandern, er hat Durst und Hunger und sieht da ein Kloster und dann geht er hin zu dem Kloster, klopft an der Tür und dann sagt er, ich bin so schlapp und müde und habe Hunger und Durst. Habt ihr nicht irgendwie ein Zimmer für mich, dass ich hier übernachten kann? Und der Mönch sagt, selbstverständlich, wir helfen Ihnen gerne. Und er nimmt ihn dann rein in die Klostermauern und führt ihn dann in ein Zimmer. Und er sagt, ich mache die Tür auf und sagt, hier können Sie übernachten. Und dann geht er in den Raum und er sagt, das sind ja gar keine Möbel. Keine Möbel, nichts, nur ein bisschen Stroh auf der Erde, wo ich übernachten kann. Und dann fragt er und sagt, ja, wo sind denn hier die Möbel? Und dann sagt er, ja, fragt der Mönch zurück, ja, wo sind denn deine Möbel? Dann sagt er, ja, das geht ja nicht, ich bin ja nur auf der Durchreise. Dann sagt er, ja eben, wir auch. Ja. Darum ist es vielleicht auch so wichtig, dass uns die Bibel sagt, trachtet nach dem, was droben ist, wo Christus ist. Zur Rechten Gottes des Vaters. Gott möge uns das schenken. Denn wir werden ja alle auch offenbar werden, ja? Die Entrückungsbotschaft ist eine Trostbotschaft. Jeder, der an Jesus glaubt und wiedergeboren ist, geht nicht mehr verloren. Aber offenbar werden vor dem Richterstuhl des Christus, das werden wir doch. Und da geht es auch noch um einiges dann, ja? Man kann sogar Schaden leiden. Nicht mehr verloren gehen, aber man kann sogar Schaden leiden. Ja, je nachdem, wie wir hier gelebt haben. Ja, da war eine, fällt mir auch noch gerade ein, da war eine ältere Dame, die wusste, ich muss jetzt bald sterben und dann hat sie den Pastor nochmal gerufen und dem Pastor dann erklärt, wie sie gerne ihre Beerdigung hätte, welche Lieder und was weiß ich da, Bibelabschnitte und so. Und er sagt so, dann Herr Pfarrer, dann möchte ich etwas ganz Besonderes. Ja, was denn? Ich möchte, wenn ich dann da aufgebahrt bin, dann möchte ich, dass Sie mir einen Dessertlöffel in die Hand stecken. Und dann sagt der Pfarrer, wie bitte, einen Dessertlöffel in die Hand stecken? Dann sagt er, ja, das möchte ich. Ja, aber wieso das denn? Und dann sagt sie, ja, ich erinnere mich als Kind immer, wenn beim Essen ein Dessertlöffel da lag, da wusste ich, das Beste kommt noch. Ja? Der Nachtisch, der kommt noch. Das war aber das Schönste für uns Kinder. Und das möchte ich symbolisieren. Die Leute sollen wissen, das Schönste kommt noch. Ja? Schöne Geschichte. Ja, was denn noch? Vielleicht das noch. Sichere Hoffnung. 1. Thessalonicher 4, 13 sagt, wir wollen aber nicht, Brüder, dass ihr, was die Entschlafenen betrifft, unwissend seid. Ist doch schön, dass Gott uns informieren will. Das heißt, meine Gemeinde soll wissen, was sie hat. Sie soll informiert sein. Sie soll genau Bescheid wissen. Die anderen wissen das nicht. Damit ihr nicht unwissend seid, damit ihr nicht betrübt seid, wie die übrigen, die keine Hoffnung haben. Ja, ich war kürzlich, wir waren mit unseren Enkeln auf so einer Enkelwoche im Schwarzwald. Und da in der Nähe, wo wir unser Hütchen da hatten, da war auch so ein Steinmetz, sagt man, der so Friedhofssteine da anfertigt. Und da bin ich dann so ein bisschen, ich lese immer gerne Friedhofssteine. Da kann man viel über den Verstorbenen erfahren, manchmal. Ne? Manchmal Gutes und dann denkt man, oh, der war bestimmt gerettet. Das war bestimmt ein erlöstes Kind Gottes oder die und andere hoffnungslos. Und da war ein Stein, der stand drauf, der stand nur drauf, stellen Sie sich mal vor, auf diesem Grabstein, wir wissen es nicht und wir können es nicht wissen. Das ist ja ein schöner Trost. Wir wissen es nicht und wir können es nicht wissen. Also das möchte ich auf dem Grabstein mal nicht stehen haben. Ja, da gibt es andere, da steht dann bei Jesus. Oder ich bin die Auferstehung und das Leben. Oder wer an mich glaubt, wird leben. Da weiß man, wow. Aber wir wissen nicht und wir können es nicht wissen. Jesus Christus hat uns doch eine Hoffnung erlangt. Und das ist ja das Schlimme in dieser Welt, dass Menschen nur für das diesseitige leben und zweifeln und oft verzweifeln, weil sie diese Hoffnung nicht haben, die sie trägt. Unser Herr Jesus Christus. Peter Hane, bekannt, ne? Der sagte einmal, dass die Gemeinde eine christliche GmbH ist. GmbH, Gemeinschaft mit beschränkter Hoffnung. Aber er hat das so gedeutet, Gemeinschaft mit berechtigter Hoffnung. Ja. Die Christen, die Gemeinde Jesu, GmbH, Gemeinschaft mit berechtigter Hoffnung. Ein lebendiger Gott ist die Quelle lebendiger Hoffnung. Ein mächtiger Gott ist die Quelle einer mächtigen Hoffnung. Kolosser 1, Vers 5, stellt euch das mal, ist das sowas Schönes. Wegen der Hoffnung, die für euch aufgehoben ist in den Himmel. Ist alles schon da. Alles schon bereit. Kolosser 1, 27. Denen Gott kundtun wollte, welches der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses ist, unter den Nationen, Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Ich möchte es nochmal sagen gegen Schluss. Es sind noch Plätze frei. Aber nur, bis die Vollzahl da ist. Gott hat, ich sage einmal, vor unserer Zeit, von Ewigkeit her, schon festgelegt, ja, aus wie viel Gläubigen die Gemeinde einmal bestehen wird. Das hat er festgelegt. Das wissen wir nicht, die Zahl kennen wir nicht. Aber es gibt eine Begrenzung. Und wenn diese Grenze erreicht ist und irgendwo ist der Letzte jetzt zu Christus gekommen, dann ist die Vollzahl da und dann geht die Tür zu. Beziehungsweise für uns geht sie auf, ja? Für die Gemeinde Jesu geht es in den Himmel. Aber für die anderen geht es dann durch die Trübsal. Dann können auch noch Menschen gerettet werden übrigens. Aber die gehören nicht mehr zur Gemeinde. Gemeinde ist, der Leib Christi ist ein Leib Christi. Ja, ich kriege nicht noch einen dritten Arm. Ne? Ich hörte mal die Geschichte, dass Moody, Moody war ja ein bekannter Evangelist in den Vereinigten Staaten, sehr erfolgreich. Viele Tausende sollen sich bekehrt haben zu Jesus Christus und der wurde einmal gefragt an einem evangelistischen Abend, Herr Moody, wie viele haben sich denn heute bekehrt? Und er sagte, heute haben sich 3,5 bekehrt. Und da dachten die, 3,5? Aber dann meint er, 3 Erwachsene und ein Kind. Ne? Und dann sagt er, nein, umgekehrt. 3 Kinder und ein Erwachsener. Weil, er sagt, die Kinder haben ihr Leben noch vor sich. Ein Erwachsener, der 60 ist, der 70 ist und sich bekehrt, ist gerettet. Ist ja nur ein Bild, ja? Aber der hat schon viel versäumt. Und schon viel seines Lebens verloren. Und darum hat er das so angewandt. Und ich weiß nicht, ob das die ist, betrifft, die jetzt vielleicht die CD oder die Nachricht über Internet, diese Botschaft hören oder vielleicht auch jemand hier bei uns. Noch sind Plätze frei, aber beeilen Sie sich und reservieren Sie oder nehmen Sie diese Reservierung in Anspruch, denn ich glaube sagen zu dürfen, wir sagen es ja schon lange, solange unser Werk besteht, aber ich denke heute, wir haben immer mehr Grund, der Herr kommt bald. Wir merken doch richtig, wie in den letzten paar Jahren sich das galoppieren, es gibt ja eine galoppierende Inflation, nicht wahr? Und wir haben eine fast schon galoppierende Inflation der Sünde. Auf jedem Gebiet. Und von Endzeit auf jedem Gebiet. Heute sind Dinge möglich, daran ist, entschuldigen Sie, dass ich das so sage, aber ich darf es ja, aufgrund der Bibel, daran ist Sodom und Gomorra untergegangen. Und die Zeit Noahs auch. Ja? Übrigens, Henoch ist ein Bild, Henoch ist ja kurz vor der Sintflut entrückt worden. Das ist ein schönes Bild für die Gemeinde. Und der Noah, der ist auch erlöst worden, der musste aber durch die Sintflut. Das ist ein schönes Bild für Israel. Israel muss durch die Trübsal, aber wird schlussendlich auch gerettet. Lasst uns beten, jeden Tag Maranatha. Befassen Sie sich mit dem Thema der biblischen Prophetie. Das ist ein Muss. Ja, ihr tut wohl darauf zu achten, sagt die Bibel, nicht wahr? Bis dass der Herr wiederkommt. Ja, wir sollen uns mit der biblischen Prophetie befassen. Viel mehr, nicht nur, auf keinen Fall. Der ganze Ratschluss Gottes ist wichtig. Aber es ist mit ein Hauptthema in der Bibel, weil es hat sich so viel noch nicht erfüllt. Also packen wir es an. Amen. Amen. Vielen Dank. Ich möchte noch ein Gebet sprechen und danach hören wir oder singen wir miteinander noch das Lied Bewahre uns Gott. Großer Gott, himmlischer Vater, ich möchte dir hier ganz bewusst danken für deinen Sohn Jesus Christus, unser Erlöser. Durch ihn haben wir das alles empfangen. Steht uns der Himmel offen? Sind die Plätze reserviert? Finden wir ohne Werke durch Gnade zur ewigen Herrlichkeit? Danke für dieses Angebot. Wir wollen es nutzen, wir wollen es nehmen und auch als Christen danach leben, unser Leben danach ausrichten, ein gehorsames Leben zu leben in der Heiligung. Hilf uns. Aber auch zu wachsen in dieser Erkenntnis der Gnade in dem Herrn Jesus Christus, was du uns in ihm geschenkt hast. Bitte, dass wir nicht stehen bleiben, dass wir nicht auf der Stelle treten, dass wir uns nicht verkrampfen, indem wir uns um uns selber drehen, sondern sehen, was wir in dir haben. Gib uns die Gnade dazu. Danke für diesen schönen Tag. Danke für das gute Essen, die freundliche Bewirtung, die musikalische Umrahmung, den Besuch. Du weißt, wo wir wohnen, wo wir leben, wo wir jetzt wieder hin zurückgehen, in unsere Familien, Gemeinden. Herr, wir brauchen dich, es will Abend werden. Bitte, Maranatha, komme bald. Amen. Amen.